Ja, ich grüße Sie alle ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen. Freue mich, hier sein zu dürfen. Danke, Jonathan, auch für die freundliche Begrüßung und auch für den schönen Abend gestern, für das gute Cordon Bleu, was er mir empfohlen hat. Das hat schwer im Magen gelegen mit diesem Käse, aber es war sehr lecker. Grüße auch alle, die an den Bildschirmen sitzen und heute Morgen zuhören. Ich wünsche von Herzen, dass wir neu gesegnet werden und neu ausgerichtet werden auf das Zentrum, auf das Kreuz, beziehungsweise auf den Mann, der am Kreuz von Golgatha für uns starb, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ich habe Ihnen ein wunderschönes Bild mitgebracht, es entstand vor 2 Jahren im Ahrntal. Ich gehe im September immer so 5 Tage mit einem Freund wandern und wir gingen von der Lenklöchelhütte etwa 2700 Meter hoch, gingen wir übers Bergwerk hinten um das Bergmassiv wieder runter. Und auf einmal sah ich dieses herrliche Bild. Ist das nicht wunderschön? Der blaue Himmel, dahinter die Berge. Es war im September und ich habe gedacht, das musst du aufnehmen. Dann wurde ich erinnert an den bekanntesten Bergsteiger, Reinhold Messner. Der hat gesagt, Kreuze haben auf Gipfeln nichts verloren. Parallel dazu, unser neuer Ministerpräsident in Bayern lässt auf einmal in alle Amtsstuben Kreuze aufhängen. Peter Hane sprach neulich in Südtirol und erzählte mir dann, dass er Bezug nahm auf Söder und auf Messner. Und dann hat er das wohl so ganz locker vor diesem großen Auditorium gesagt. Er wusste gar nicht, dass Höhenluft aufs Hirn schlägt. Bezüglich Reinhold Messner. Ich war letztes Jahr in Sulden wandern. Da hat Messner ja ein Museum und er trifft sich ja regelmäßig mit unserer Kanzlerin. Und da habe ich auch so gedacht, welche Einflüsse sind da eigentlich im Gange? Das Kreuz von Golgatha und das Symbol des Kreuzes ist doch das Zentrum des Evangeliums. Aber so ist das halt. Ich las bei Gandhi einmal, dem indischen Staatsmann, der ja bekanntlich aus einer Hindu-Familie stammte, dass er ganz begeistert war von Jesus Christus, dem Bergredner. Die Bergpredigt, die hatte ihm unheimlich zugesagt. Nun, Gandhi ließ in Neu-Delhi einen neuen Hindu-Tempel bauen. Und um zu zeigen, dass in anderen Religionen auch ernsthaft religiöse Verehrung stattfindet, hat er in der Eingangshalle des neuen Hindu-Tempels einen in sich versunkenen Buddha dargestellt, einen lehrenden Konfuzius, aber Jesus Christus nicht als Bergredner, sondern als den Gekreuzigten. Wer sich mit Jesus Christus beschäftigt, kommt am Kreuz von Golgatha nicht vorbei. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute dieses Thema haben. Und ich habe nochmal diese beiden Bibelverse nach der Elberfelder Übersetzung hier auf dieser Folie. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Paulus schreibt im selben Kapitel in 1. Korinther 1, Vers 23, wenn wir Christus als den Gekreuzigten verkündigen, dann ist es den Juden ein Ärgernis und den Nationen, also alle Volksgruppen außer den Juden, eine Torheit, eine Dummheit. Aber er betont dann, dass das, was in dieser Welt töricht aussieht, was in dieser Welt als Dummheit aussieht, dass das letztlich Gottes Kraft ist. Und ihr Lieben, das ist mir so groß geworden. Nirgends in der Weltgeschichte, in der Heilsgeschichte Gottes, wird so deutlich, dass Gott aus einem dicken Minus ein noch viel dickeres Plus machen kann. Nämlich am Kreuz von Golgatha wurde der größte Sieg über den Teufel errungen. Dort am Kreuz hat der Herr Jesus Christus dem die Macht genommen, der die Macht des Todes hat, um alle die zu befreien, die das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Und das gilt für alle heute Morgen, die zuhören, die hier sind, die den Herrn Jesus lieb haben. Unser Heil liegt begründet in dem, was am Kreuz von Golgatha geschah. Und dabei geht es nicht um den Gegenstand. Das ist ja das Problem in der Kirchengeschichte, dass Menschen immer sehr bald aus Mitteln Mittelpunkte gemacht haben und man verehrt Holzkreuze. Nun, wenn es um den Wert eines Kreuzes ging, dann würde ich als Deutscher sagen, das muss natürlich aus deutscher Eiche sein, oder? Ich weiß nicht, was das für ein Holz ist hier. Vielleicht ist das israelisches Zedernholz oder ich weiß es nicht. Aber es geht gar nicht um den Gegenstand, sondern es geht um den, der am Kreuz für uns starb. Deshalb sagt Paulus auch in Galater 3, Vers 1, ich habe euch Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt. Und deshalb wollen wir uns den Herrn Jesus am Kreuz heute Morgen näher anschauen. Ich behaupte, das ist eine so wichtige Botschaft, dass wir sie gar nicht oft genug hören können, weil das Wort vom Kreuz ist ja identisch mit dem Evangelium. Es ist sozusagen ein Synonym in der Bibel. Wir finden über 80 Mal im Neuen Testament, dass das Kreuz erwähnt wird, im Alten Testament meines Wissens an keiner Stelle. Immer wieder wird das Kreuz erwähnt und man kann das austauschen, das Wort vom Kreuz und das Evangelium. Wenn man also meint, Evangelium weiterzugeben ohne das Wort vom Kreuz, dann ist das Evangelium wirkungslos und der Mensch bleibt weiterhin hilflos. Das heißt, zum Evangelium gehört das Wort vom Kreuz. Und das Kreuz ist der Höhepunkt der Heilsgeschichte Gottes. Das Kreuz ist der Wendepunkt. Das Kreuz ist der Angelpunkt. Daran machen wir alles fest. Und wir lernen als Christen immer wieder neu, vom Kreuz aus zu denken und die Heilsgeschichte Gottes vom Kreuz aus zu betrachten. Und deshalb ist es so wichtig, sich näher anzuschauen, was am Kreuz geschah. Und wir wollen uns heute Morgen einmal konzentrieren auf die Worte, die Christus am Kreuz sprach. Und zwar die Worte am Kreuz sind ja die letzten Worte und letzte Worte sind immer wichtig. Das wird Jonathan und eurer Familie so gegangen sein. Die letzten Worte einer heimgehenden Mutter haben besondere Bedeutung. Das letzte Wort meines Vaters, als er auf dem Sterbebett lag und ich meinen Papa fragte, Papa, kann ich dir noch irgendwas Gutes tun? Und dann sagte mein Vater, Junge, lies mir noch einmal den Epheserbrief vor. Werde ich nie vergessen. Wir kamen gar nicht ganz durch. Wir kamen nur bis Epheser 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Solche Szenen vergisst man nicht. Letzte Worte haben besondere Bedeutung. Und der Herr Jesus Christus hat in den letzten Worten am Kreuz alle großen Fragen des Menschseins beantwortet. Und das finde ich faszinierend. Das haut mich immer wieder um. Dass er in diesen wenigen Worten alles auf den Punkt gebracht hat, was für unser Leben und für unser Sterben wichtig ist. Als Alexander Solzhenitsyn, als russischer Schriftsteller, den Nobelpreis für Literatur verliehen bekam, er ist ja im August 2008 verstorben, da wurde er gefragt, woran seiner Meinung nach der Kommunismus gescheitert sei. Und dann hat Solzhenitsyn eine dreiteilige Antwort gegeben. Er hat gesagt, der Kommunismus ist gescheitert, weil er keine Antwort hat auf die Frage nach der Schuld, weil er keine Antwort hat auf die Frage nach dem Leid und weil er keine Antwort hat auf die Frage nach dem Tod. Das sind die Fragen, die den Menschen umtreiben. Wohin mit meiner Schuld? Was ist mit dem Leid? Die rätselhafteste aller Fragen unseres Menschseins. Warum muss der Mensch leiden? Und wir haben uns ja beim letzten Gottesdienst, als ich hier sein durfte, mit dieser Frage etwas ausführlicher auseinandergesetzt. Und die Frage nach dem Tod. Wie geht's weiter? Was kommt danach? Jesus Christus beantwortet diese drei Fragen ganz klar am Kreuz. In seinen letzten Worten die Frage nach Schuld, die Frage nach dem Leid und die Frage nach dem Tod. Deshalb schauen wir uns mal die Worte im Einzelnen etwas näher an. Zunächst haben wir das Wort der Vergebung. Die Frage nach der Schuld. Der Jesus betet vielleicht noch, als das Kreuz ausgerichtet wurde, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung. Ihr Lieben, Vergebung brauchen wir alle. Wer länger verheiratet ist, weiß, dass wir in unseren Ehen aus gegenseitiger Vergebung leben. Jede zwischenmenschliche Beziehung, die über Jahre dauert, weiß, wir brauchen Vergebung. Wir leben aus Vergebung. Und wie befreiend ist das, wenn wir Schuld bekennen und Vergebung zugesprochen bekommen. Und mit diesem Thema beschäftigt sich der Jesus gleich zu Beginn. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Der Vater hat das Gebet unmittelbar erhört. Wenige Augenblicke später bekehrt sich ein sterbender Räuber. Der Aufsichtsbeamte, der römische Hauptmann, steht unterm Kreuz wahrhaftig, das war Gottes Sohn. Und wir lesen in Apostelgeschichte 6, dass sich eine Menge von Tempeldienern bekehrten. Menschen, die das miterlebt haben, was dort am Kreuz geschah. Und bis heute erhört der Vater diese Bitte, wenn Menschen in Buße zu Christus kommen, erfahren sie Vergebung ihrer Schuld. Was für eine befreiende Botschaft. Aber die Frage ist schon interessant und damit kommen wir zu einem wichtigen seelsorgerlichen Aspekt. Was meint Jesus mit dem zweiten Teil seines Gebetes? Wussten sie wirklich nicht, was sie taten? Sie hatten doch falsche Zeugen auffahren lassen. Und wenn wir Lukas 23 studieren, dann merken wir, dass es mindestens mal 4 Personen gibt, die nicht zum Freundeskreis Jesu gehörten und die feststellen mussten, der Mann hat gar nichts Böses getan. Der römische Statthalter, er und seine Frau. Seine Frau sagt zu ihm, habe nichts zu schaffen mit dem Blut dieses Gerechten, und demonstrativ wäscht Pilatus seine Hände in Unschuld. Der jüdische König Herodes findet nichts Böses an ihm. Der sterbende Räuber neben ihm. Der Hauptmann unterm Kreuz, alles Personen, die nicht zum Freundeskreis Jesu gehörten. Sie wussten, dass sie Unrecht taten, jawohl. Aber sie wussten nicht, wie groß dieses Unrecht war. Wenn wir mal hineinschauen in 1. Korinther 2,8. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie, die Weisheit, erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Und Petrus sagt das später in Apostelgeschichte 3, in einer seiner großen Pfingstansprachen, mit Unwissenheit habt ihr gehandelt. Ihr wusstet gar nicht, was ihr eigentlich getan habt. Also sie wussten, dass sie Unrecht taten, sie wussten aber nicht, wie groß das Unrecht war. Und hier kommen wir zu einer ganz entscheidenden Frage, die mir auch unterwegs immer wieder gestellt wird. Gibt es vielleicht in meinem Leben eine Schuld, die nicht vergeben werden kann? Und Bibelkenner zitieren dann sehr schnell Matthäus 12, 31, wo der Herr Jesus sagt, die Sünde wider den Heiligen Geist kann nicht vergeben werden. Wir fragen mal andersrum. Gibt es eine größere Schuld als die, den Sohn Gottes ans Kreuz zu nageln? Nein, es gibt keine größere Schuld. Und wir müssen auch solche Aussagen, wie wir sie in den Evangelien finden, immer im Kontext sehen. Der Jesus sagt das ja in einem bestimmten Zusammenhang. Die religiösen Führer der damaligen Zeit beschuldigten Jesus, du bist der Oberdämon und treibst Dämonen aus. Und in dem Zusammenhang sagt der Herr Jesus das, mit der Sünde wider den Heiligen Geist. Seit diesem Gebet Jesu gibt es auf der ganzen Welt keine Schuld, die nicht vergeben werden kann, denn mit seiner Bitte baut der Herr Jesus eine nie, nie, nie dagewesene Brücke zwischen dem Sünder und dem heiligen Gott. Das ist für mich die tiefe seelsorgerliche Dimension dieses Gebetes unseres Herrn. Es gibt keine Sünde, die nicht vergeben werden kann, wenn denn Buße getan wird. Das ist natürlich Voraussetzung. Man könnte das auch anders anwenden, mit der Sünde wider den Heiligen Geist, wenn jemand immer wieder das Evangelium hört und sich den Wirkungen des Geistes Gottes verschließt, kann natürlich nicht vergeben werden, das ist klar. Vergebung empfängt der Mensch, wenn er Buße tut, wenn er umkehrt, wenn er sich bekehrt, wenn er Sünde bekennt. Aber die Sünde kann noch so schlimm sein. Für mich sind mit die schlimmsten Sünden, wenn die Kleinsten, die Hilflosen, die Kinder im intimsten Bereich verletzt werden. Stichwort Kindesmissbrauch. Aber selbst solche Sünden werden vergeben, wenn sie bekannt werden. Von daher nimm das mit. Mit diesem Gebet baut der Herr Jesus eine nie dagewesene Brücke in der Heilsgeschichte zwischen dem Sünder und dem heiligen Gott. Und das finde ich faszinierend. Das finde ich so ermutigend. Übrigens, wenn ängstliche Seelen diese Frage stellen, gibt es vielleicht in meinem Leben was mir nicht vergeben werden kann, dann ist das für mich auch immer schon ein Hinweis, dass das Menschen sind, die sehr sensibel sind und die vollkommene Vergebung empfangen von Gott, wenn sie Sünde bekennen. Und dieses Geschenk der Vergebung, nimm einfach an. Wir müssen Geschenke annehmen. Wenn die Kinder, die jetzt euren Schuhkarton bekommen mit dieser schönen Schokolade drin und dem Cordon Bleu war da jetzt nicht bei, die müssen das natürlich auspacken, die müssen das natürlich essen und das Geschenk annehmen, sonst haben sie nichts davon. Und genauso müssen wir das Geschenk der Vergebung, das der Herr Jesus uns macht, auch für uns ganz persönlich annehmen. Die zweite Aussage unseres Herrn, ein Wort des Versprechens. Da hängen die beiden Räuber neben ihm. Der eine lästert, wenn du Gottes Sohn bist, dann rette uns und rette dich. Und der andere weist ihn zurecht. Auch du fürchtest Gott nicht. Wir hängen hier zurecht. Aber der Mann, der hat nichts Böses getan. Und dann wendet er sich, nachdem er das so erkannt und bekannt hat, das ist ja eine wunderschöne Umschreibung von Buße, wendet er sich im Glauben an Jesus Christus und sagt, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und was alles in diesen wenigen Worten deutlich wird, dieser sterbende Räuber, der sich Jesus zuwendet, der ist davon überzeugt, es ist ein Kyrios, ein Herr, der ein Reich hat und der wird auferstehen. Letztlich ist es Gott. Und dann kommt diese herrliche Zusage unseres Herrn, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hier beantwortet der Herr Jesus eine andere seelsorgerliche Frage. Eine Frage, die mehr Menschen umtreibt, als wir denken. Ich kann mich erinnern, wir hatten wieder einmal bei uns im 900-Seelendorf Haigersteinbach ein Dorffest, was wir als Christen stark mitgestalten und machen dann anschließend Themenabende im Dorfgemeinschaftshaus. Und ich hatte das Thema, wie kann man wissen, dass man in den Himmel kommt? Ihr Lieben, ich habe selten so viele Personen im Dorfgemeinschaftshaus gesehen, die keiner Kirche, Gemeinde angehören wie an diesem Abend. Also es beschäftigt schon Menschen. Kann man wissen, dass man in den Himmel kommt? Wo geht die Reise mal hin? Beschäftigt mehr, als wir denken. Wir haben dann anschließend übrigens dieses sehr gute Buch von Erwin Lutzer verschenkt mit gleichem Thema. Wie kann ich wissen, dass ich in den Himmel komme? Es geht um die Frage der Gewissheit. Nun, da unser Gott ein liebender Vater ist, will er uns auf keinen Fall in der Ungewissheit lassen. Denn er will uns Gewissheit schenken. Und im Grunde macht der Herr Jesus hier Folgendes. Der gekreuzigte Christus holt aus der Ungewissheit der Religion in die Gewissheit des Evangeliums. Das müssen wir einfach immer wieder sehen. Der religiöse Mensch kennt keine Gewissheit. Warum? Das liegt im Wesen der Religion begründet. Religion kommt ja von den zwei lateinischen Vokabeln re, zurück, ligare, verbinden, Rückverbindung, Religion. Religion ist der Versuch des Menschen, eine Rückverbindung zu Gott zu finden. Beweist übrigens auch, weil es kein Volk ohne Religion gibt, dass jeder Mensch auf dieser Welt empfindet, ich bin nicht so, wie ich sein müsste, um zur Gottheit zu passen. Denn Religion ist ja das Bemühen, die Gottheit zufriedenzustellen. Und in jeder Religion muss der Mensch Leistung bringen. Der Muselmann muss 5 Dinge erfüllen. Er muss regelmäßig 5-mal am Tag gen Mekka beten. Er muss Allah bekennen, er muss Almosen geben, er muss den Ramadan, den Fastenmonat halten und er muss, wenn es das Portemonnaie erlaubt, auf die Hadsch, auf die Pilgerreise nach Mekka und Medina. Und als mein Freund zurückkam, fragte ich ihn, und? Kommst du jetzt ins Paradies? Er zuckte mit den Schultern und sagte, Allah will, was immer er will. Keine Gewissheit. Weil kein religiöser Mensch weiß, ob er genug geleistet hat. Das gilt übrigens auch für die christliche Religion. Denn man hat ja sehr bald aus dem Evangelium eine Religion gemacht. dass Menschen auf einmal bestimmte Sakramente erfüllen müssen, bestimmte Leistungen, bestimmte Werke tun müssen, um gerettet zu werden. Nein, der Zauberbegriff, und das wird hier ganz deutlich, der Zauberbegriff des Evangeliums ist Gnade. Gnade, keine Leistung. Ich darf mich beschenken lassen, und Gnade ist immer das Geschenk an einen Bettler. Ich als Mensch in der Bettlerrolle erkenne, dass ich mir selbst nicht helfen kann, und nehme dankbar das Geschenk der Gnade Gottes in Jesus Christus an. Dieser Mann, der konnte nicht mehr vom Kreuz runtersteigen und sich taufen lassen. Er konnte keine Almosen mehr geben. Er konnte nichts mehr für den Mitternachtsruf spenden. Er konnte gar nichts mehr machen. Der konnte nur das Wort des Herrn für sich persönlich annehmen. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es dir geht. Es gibt ja so Phasen im Leben, da wird man innerlich schon mal unruhig und denkt, ach, ob das alles so stimmt, ob ich auch am Ziel ankommen werde. Was tun wir dann? Was ist die Grundlage unserer Gewissheit? Das lernen wir aus dieser Situation. Die Grundlage ist das Wort unseres Herrn. Ich lese dann am liebsten im Johannesevangelium, weil Johannes bringt das immer so deutlich auf den Punkt. Der malte so richtig schön schwarz-weiß. Entweder hast du es oder hast es nicht. Und dann lese ich in der Regel zwei Bibelstellen, und die möchte ich dir einfach auch mitgeben zu diesem Thema Gewissheit. Johannes 1, Vers 12, so viele ihn, den Herrn Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, oder andere übersetzen, die Vollmacht, Kind Gottes zu heißen. Ich weiß genau, dass ich am 2.1.1969 am offenen Grab meines Großvaters den Herrn Jesus in mein Leben aufgenommen habe. Also hab ich das Recht, weil es geschrieben steht, mich Kind Gottes zu nennen. Und gleichzeitig zeugt mein Geist mit seinem Geist, dass ich Kind Gottes bin. Und dann lese ich gerne 1. Johannes 5, Vers 12 und 13. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ganz einfach, das versteht ein Kind. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das heißt, unser Glaube ist immer fixiert auf die Person. Glaube ist im Grunde ein Beziehungsbegriff. Galaupian hat was mit Treue zu tun. Ich habe dem Herrn Jesus Treue versprochen, und wenn ich untreu werde, er bleibt treu, er steht zu seinen Grundsätzen, er steht zu seinem Wort. Das ist Grundlage meiner Gewissheit. Nicht meine Gefühle, sondern Gottes Wort. Und deshalb ist es so wichtig, dass unser Glaube gegründet ist auf Gottes Wort. Die Zusage, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Herrlich. Die Frage nach der Gewissheit. Nun, der Herr Jesus ist nicht nur um unser Seelenheil bemüht, sondern der Herr Jesus kümmert sich auch um deine und meine tägliche Versorgung. Das ist eine interessante Szene. Der Herr Jesus unter unsagbaren Schmerzen, Nägel durch die Handwurzeln und durch die Füße, und dann sieht er unterm Kreuz seine Mutter und seinen engsten Vertrauten Johannes, und er sagt zu seiner Mutter, Frau, er sagt bewusst nicht Mutter, weil er genau wusste, was aus Mutter Maria gemacht wurde später, Frau, siehe dein Sohn, und dann sagt er zu Johannes, siehe deine Mutter. Der Jesus war ja der Älteste in der Familie. Wie viele Brüder hatte der Herr Jesus? 4 Brüder, genau, die werden uns namentlich genannt. Und die Schwestern werden uns nicht mit Namen genannt, aber im Plural, also waren es mindestens 2. Er hatte also mindestens 6 jüngere Geschwister. Und er war der Älteste. Josef muss relativ früh gestorben sein. Er wird das letzte Mal erwähnt, als der Jesus als 12-Jähriger im Tempel war. Und mir ist das erst vor Jahren mal aufgefallen, dass der Herr Jesus ja nicht nur Sohn des Zimmermanns genannt wurde, sondern auch der Zimmermann. Ich bin davon überzeugt, dass der Jesus das Handwerksunternehmen, die Zimmerei seines Stiefvaters übernommen hat, weitergeführt hat, um für die Versorgung der Familie zu sorgen. Und als das alles in trockenen Tüchern war, ist er dann mit 30 öffentlich aufgetreten, ist 3 Jahre durch Judäa, Galiläa, Samaria gereist und hat den Auftrag Gottes erfüllt. Zielgerichtet aufs Kreuz. Und jetzt unterm Kreuz ist von seinen Brüdern niemand zu finden. Ihr kennt vielleicht die Situation, wo die Leute sagen, hey, draußen stehen deine Brüder. Und was sagt Jesus dann? Wer sind denn meine Brüder? Doch wohl die, die an mich glauben. Also bis zum Zeitpunkt der Kreuzigung schien das in der Familie nicht so ganz zu passen. Die Geschwister glaubten wohl nicht an ihren ältesten Bruder. Dass aus den Jungs später noch was Gescheites geworden ist, das war jetzt kein Schwitzerdütsch, aber irgendwie so ein Wuppertaler Platt, was Gescheites geworden ist, das merken wir hinterher auf dem Obersaal. Da heißt es ausdrücklich, dass da Maria seine Mutter war und seine Brüder und seine Schwestern. Und der beste Beweis ist die Tatsache, Judas, das war ein Halbbruder des Herrn, schrieb den Judasbrief. Und dann gibt es noch einen Brief. Seid ihr noch alle bei mir? Jakobus, genau, auch ein Halbbruder des Herrn. Und da merken wir, dass die Brüder, zumindest die zwei, sich doch noch bekehrt haben. Aber hier unterm Kreuz ist keiner von ihnen zu sehen. Das heißt, der Jesus hat als Erstgeborener seine Verantwortung bewusst wahrgenommen. Und mich ermutigt das, und das ist für mich der seelsorgerliche Aspekt, der Jesus ist nicht nur um dein Seelenheil bemüht, sondern auch um die tägliche Versorgung. Er weiß genau, wie es dir geht. Er lässt dich nicht hängen. Er kümmert sich. Er sorgt sich um dich. Und das ist für mich der mutmachende Aspekt in dieser Szene. Und wenn wir uns mal Johannes näher anschauen, da liegt auch etwas ganz Geheimnisvolles drin. Seht ihr mal, alle waren weggelaufen. Johannes kam zurück zum Kreuz. Und was passiert unterm Kreuz? Unterm Kreuz gibt es neue Aufgaben. Ich merke das so, wenn ich in Gemeinden unterwegs bin. Es gibt so 2 Altersgruppen, die stellen die Frage, was könnte ich denn für Jesus tun? Welche Aufgaben gibt es für mich in der Gemeinde? Das eine sind die jungen Leute, wenn sie auf einmal merken und der Schalter umgelegt wird, Ausbildung, berufliche Karriere ist nicht alles, irgendwie fehlt mir was Entscheidendes, ich möchte mich mehr einbringen, einsetzen für die Sache Gottes. Neben den Aufgaben, die man sonst als normaler Mensch hat. Und dann gibt es eine Berufsgruppe, die wird bei uns in Deutschland inzwischen immer kleiner. Die war mal sehr groß, das sind die Frührentner. Es gab ja Zeiten, da konnte man mit 55 in Rente gehen. Oh ja, das waren recht viele sogar. Und die merkten dann auf einmal, die Sinnerfüllung meines Lebens kann wohl nicht darin liegen, Kohlköpfe im Salathaus zu züchten. Ja, viele haben dann ein Gewächshaus gebaut und haben sich dann auf einmal dafür interessiert, aber haben gemerkt, das ist auch nicht die Lebenserfüllung. Und die stellen dann auch auf einmal die Frage, was könnte ich denn im Reich Gottes tun? Unterm Kreuz gibt's neue Aufgaben. Was heißt das? Ich bin der festen Überzeugung, wenn uns der gekreuzigte Christus mehr vor unserem inneren Auge stehen würde, wüssten wir alle, was zu tun wäre. Nämlich diesen gekreuzigten Menschen vor Augen zu malen. Das ist deine und meine Aufgabe, Christus groß zu machen. Unterm Kreuz gibt's neue Aufgaben. Komm zum gekreuzigten Christus, bewundere ihn und du wirst auch sehr bald merken, welche Schwerpunkte im Leben zu setzen sind. Auch das ein seelsorgerlicher Aspekt dieser dritten Aussage unseres Herrn. Jetzt kommt das geheimnisvollste Wort überhaupt. Dieses Wort birgt die größten Geheimnisse. Dieses Wort ist das einzige meines Wissens, wo der Herr Jesus seinen Vater, den er im Neuen Testament ungefähr 170 Mal als Vater anspricht, wo er sagt, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Wort mit den größten Geheimnissen ist ein Aufschrei in der Finsternis. Und Finsternis ist in der Bibel immer ein Bild für das Gericht über die Sünde. Hier ging der Herr Jesus beladen mit deiner und meiner Schuld. Und ich würde das nicht wagen auszusprechen, wenn Paulus es nicht in 2. Korinther 5 schreiben würde. Er wurde in diesem Augenblick zur Sünde gemacht. Er ging für dich und für mich in die Finsternis. Hier haben wir sozusagen den Höhepunkt oder besser den Tiefpunkt der Heilsgeschichte Gottes erreicht. Der Jesus nimmt alle Schuld auf sich. Und in diesem Augenblick stellt der Herr Jesus die schwierigste aller Fragen, die Frage nach dem Leid. Ein Aufschrei des Leidens. Die Warum-Frage. Warum? Warum muss der Mensch leiden? Und wie viele Menschen hatte Herr Jesus in den 33 Jahren angetroffen, die schwerstes Leid durchlitten? Und er hat ja viel mehr Menschen geholfen, schreibt Johannes am Ende seines Evangeliums, als uns das in den Evangelien berichtet wird. Segenspendend ist unser Heiland über diese Welt gegangen. Und jetzt hängt er hier am Kreuz und ruft hinaus in die Finsternis. In dem Moment, wo die Sonne eigentlich am höchsten stand, um 12 Uhr mittags, verdunkelt sich das Universum. Und Martin Luther hat das mal so schön ausgedrückt. Die Natur hüllt die Leiden ihres Schöpfers in Finsternis. Ruft der Jesus hinaus ins Universum, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dietrich Bonhoeffer hat das mal sehr schön zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, nur ein Gott, der leidet, kann auch den Ausweg aus dem Leid zeigen. Das heißt, unser Gott ist kein ferner Gott, sondern ein naher Gott. Unser Gott hat sich eins gemacht mit dem ganzen Leid dieser Welt. Nun, wenn wir diese Warum-Frage beantworten, lässt sie sich theologisch ja relativ einfach beantworten. In dem Moment, wo der Mensch so sein wollte wie Gott, kam die Lawine des Leidens ins Rollen. Aber seelsorgerlich, für deine und meine persönliche notvolle Situation, da schauen wir auf den Mann von Golgatha. Nur ein Gott, der leidet, kann auch wirklich trösten. Und das ist das Schöne, das Mutmachende. Wenn es um Leid geht, weiß der Herr Jesus, wovon er redet. Und er selbst nimmt alles Leid auf sich. Nur ein Gott, der sich eins macht mit dem Leid, kann den Ausweg aus dem Leid zeigen. Wegen deiner und meiner Sünde hängt der Herr Jesus dort. Gott hätte überhaupt keinen Grund gehabt, ihn in irgendeiner Weise zu bestrafen. Er hat ja nichts Böses getan. Aber wir lesen sogar, dass diese Szene schon im Propheten Jesaja so beschrieben wird, und Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Es war also Plan Gottes. Kannst du das begreifen? Ich nicht. Von daher ist das eins der rätselhaftesten Worte überhaupt. Und an dieser Stelle merken wir auch, wir müssen weg von dem Gedanken, ich möchte Gott in allem verstehen. Wir können Gott nicht in allem verstehen, dann wäre Gott nicht Gott. Wir müssen immer wieder neu lernen, Gott zu vertrauen. Aber wir können ihn nicht verstehen. Wer kann das verstehen? Vor allen Dingen, wer kann verstehen, was dort geschah? Luther sagt das mal an einer anderen Stelle, Gott verlässt Gott. Kein Mensch kann das verstehen. Denn hier hängt ja nicht irgendjemand. Hier hängt der Sohn Gottes. Darf ich das mal so sagen, obwohl das theologisch sehr, sehr schwierig ist. Hier stirbt Gott. Du sagst sofort, Gott ist unsterblich. Jawohl, Gott ist unsterblich. Aber hier hängt der, der von sich gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Hier hängt der Sohn Gottes. Und ich betone das deswegen so deutlich, weil es heute viele gibt, die das nicht mehr wahrhaben wollen. Muslime, für sie ist das unmöglich, dass dort der Sohn Gottes stirbt. Überhaupt, dass Gott einen Sohn hat. Gnostiker, Mystiker, Rudolf Steiner, der Vater der Anthroposophie, Stichwort Waldorfpädagogik. Steiner hat mal gesagt, bei der Taufe inkarnierte die Gottheit in den Menschen Jesus Christus. Und in diesem Moment, wo er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen, verließ die Gottheit den Menschen Jesus Christus. Und es starb nicht Gottes Sohn, sondern der gute Mann von Nazareth. Und das widerspricht natürlich dem Heilsplan Gottes, widerspricht den Augenzeugen, widerspricht den Zeugnissen des Neuen Testamentes. Hier stirbt der Sohn Gottes. Und deshalb sagt Luther, Gott verlässt Gott. Kein Mensch kann das verstehen. Das können wir nicht verstehen. Und deshalb sage ich, dieses Wort, das vierte, das Wort in der Mitte, birgt die tiefsten Geheimnisse der Heilsgeschichte Gottes überhaupt. Und hier merken wir, dass wir mit unseren 1500 Gramm grau-weiße Masse Gehirn am Ende sind. Das können wir nicht fassen, was hier geschah. Dieser Aufschrei des Leidens, der auch gleichzeitig ein Aufschrei der Hoffnung ist. Seht ihr, der Herr Jesus sagt, mein Gott. In dieser persönlichen, vertraulichen Anrede schwingt ja Hoffnung mit. Nun, wenn man verlassen wird von jemandem, zu dem man eine tiefe Beziehung hat, ist es ja noch schmerzlicher. Aber ich denke hier an was ganz anderes. Nie mehr wird der Vater eins seiner Kinder verlassen, so verlassen wie hier der Herr Jesus Christus am Kreuz von Gott verlassen wurde. Nie mehr. Und das darf dir Mut machen. Vielleicht hast du auch manchmal gedacht, muss das jetzt auch noch kommen? Muss mir das auch noch auferlegt werden? Wann sehe ich endlich Licht am Ende des Tunnels? Denk daran, in allem Leid, in aller Not, in aller Finsternis bleibt er dein, mein Gott. Und deshalb schreibt Paulus auch, und für mich ist das so ein Triumphkapitel, Römer 8, das wichtigste Kapitel aus meiner Sicht zum Thema Leid. Nichts, aber auch gar nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und das ist zurückzuführen auf dieses Wort. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so ist dieser Schrei Jesu ein Schrei der Hoffnung. Unser Herr ging in die Finsternis, damit wir im Licht leben können. Unser Herr trank den Kelch des Leidens, damit wir den Kelch der Freude trinken können. Unser Herr litt die Hölle, um uns im Himmel zu empfangen. Was für eine Zuversicht, was für eine Hoffnung. Deshalb sagt Paulus auch am Anfang von Römer 8, also gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Das ist alles zurückzuführen auf dieses geheimnisvolle Wort. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Stellvertretend ging der Herr Jesus für dich und für mich ins Gericht, um alle die zu befreien, die das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Dann folgt das fünfte Wort, mich dürstet. Und ich habe extra mal den Zusammenhang aufgezeigt. Johannes berichtet uns ja davon, von diesem fünften Wort. Natürlich ist der Schrei nach Durst ein Ausruf seiner Menschlichkeit. Wir finden das in dem Psalmen, der Jesus litt als Mensch, aber auch als wahrer Gott zugleich. Er ist immer wahrer Gott und Mensch zugleich geblieben. Dürfen wir nicht vergessen. Und Durst muss etwas Schreckliches sein. Ich glaube, wenige werden das von uns in unserer westlichen Welt erlebt haben, was es wirklich heißt, zu dürsten. Ich habe das mal im Mini-Ansatz erlebt. Wir liefen im Oktober Nebelhorn, Rubihorn, und ich hatte dummerweise, und die Hütten waren alle schon zu, ich hatte dummerweise nur einen Liter Wasser dabei. Ich kriegte auf einmal oben auf dem Rubi, ich weiß nicht, wer sich da auskennt, kriegte ich einen Wahnsinnsdurst und ich hatte nichts mehr zu trinken da. Und als wir dann auf die erste Hütte kamen, das war herrlich, dann was zu trinken. Aber ich denke, das ist alles nicht zu vergleichen mit dem Durst, den Menschen in der Wüste, in Israel vielleicht erleben wir da auch so eine Durstphase in der Wüste. Ich weiß es nicht, aber Durst ist was Schlimmes. Und der Jesus schreit hier, mich dürstet. Und dieser Schrei ist zweifellos ein Schrei der Hölle, aber auch ein Schrei des Gehorsams, denn es entspricht dem, was wir im Alten Testament finden. Und wenn wir in Lukas 16 hineinschauen, durchs Schlüsselloch ins Jenseits, wo der Herr Jesus diesen reichen Mann am Ort der Qual beschreibt, was hat er für einen Wunsch? Er sagt zu Abraham, schick mir einen rüber, der meine Zunge benetzt, der meine Zunge nass macht. Wahnsinnsdurst. Aber der Schwerpunkt liegt hier auf etwas anderem. Und deshalb sagt Johannes auch, damit die Schrift erfüllt wurde, es ist ein Ausruf der Verheißung. Im Zusammenhang mit Golgatha erfüllten sich unzählige Verheißungen des Alten Bundes. Und auch diese Verheißung, die der Herr Jesus ja schon im Vorhinein immer wieder den Menschen gesagt hat, denken wir an die Frau in Johannes 4. Mädchen, ich gebe dir ein Wasser, das stillt den Durst deiner Seele. Denken wir an Johannes 7, wo der Jesus ebenfalls von diesem lebendigen Wasser spricht, das wir auch als solche, die ihn aufgenommen haben, weitergeben dürfen. Und dann denken wir an die letzte Verheißung, die wir in der Bibel haben. Offenbarung 22, Vers 17. Wen dürstet, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und weil der Herr Jesus hier diese Zusage im Alten Testament erfüllt hat, wird sich auch über die Jahrhunderte das erfüllen, was in der letzten Verheißung der Bibel überhaupt steht. Jeder Mensch, der zu Christus kommt, bekommt den Durst seiner Seele gestillt. Die letzte Verheißung in der Bibel hat zu tun mit diesem fünften Wort, das der Herr Jesus hier ausruft. Und dann folgt das Wort der Vollendung. Im Griechischen steht ja hier nur ein Wort, Tetelestai. Spurgeon hat, glaube ich, mal geschrieben, wenn man versuchen wollte, dieses Wort zu erklären, dann würden die Bücher der Welt nicht ausreichen. Tetelestai. Sein Leidensweg ist vollendet. Sein Opfer ist vollbracht. Und Satan ist besiegt. Der Jesus hat den Plan des Vaters ausgeführt. Und der Vater demonstriert das, dass er das angenommen hat, indem dieser große Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennte, von oben nach unten zerriss. Kein Mensch konnte den zerreißen, von oben nach unten. Das hat der Vater getan und er öffnet den Weg ins Allerheiligtum, ins Allerheiligste. Der Jesus ist der Weg zum Vater. Wir brauchen keinen Mittler. Wir dürfen direkt zum Vater kommen in Christus, haben direkten Zugang. Und das war die Demonstration des Sieges über alle Finsternismächte. Gräber taten sich auf, Tote wurden lebendig. Der Zugang zum Vater ist da. Der Jesus ist dieser Vorhang. Dieser Weg, wie der Schreiber des Hebräerbriefes das später deutlich macht. Es ist vollbracht. Der Jesus hat den Auftrag 100% auf den Punkt genau erfüllt. Und dann kommt das letzte Wort, das Wort des Vermächtnisses, das Wort der Vollkommenheit. Und der Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ich behaupte, Menschen Gottes können in ähnlicher Zuversicht sterben wie der Herr Jesus. Nun war das schon was Besonderes. Der Jesus hat ja im Vorfeld schon in Johannes 10 gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir, ich lasse es. Und er ist ja viel früher gestorben, als die Menschen gerechnet hatten. Normalerweise hingen ja Gekreuzigte stundenlang, manche kräftigen Männer tagelang an einem Kreuz. Oder Jesus, er hat sein Leben selbst in die Hand des Vaters gelegt. Was war sein Geheimnis? Dieser Ausspruch, Hand in die Hände, ich übergebe meinen Geist in deine Hände. ist ein wunderschönes Bild von Geborgenheit. Ihr kennt vielleicht diese Skulptur von Steigerwald, wo sie ein Kind in der Hand darstellt. Ein schönes Bild für Geborgenheit. Aber was war das Geheimnis unseres Herrn? Der Jesus sagt seinen Jüngern nach dem Gespräch mit der Frau am Brunnen in Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Im Grunde hat der Herr Jesus sein Leben lang unter der Hand des Vaters gelebt. Und er sagt das gerade im Johannesevangelium an vielen Stellen. Ich rede nicht von mir selbst. Ich sage das, was ich beim Vater gehört habe, was ich beim Vater gesehen habe. Er lebte in totaler Abhängigkeit vom Vater. Und hier am Kreuz lernte er noch einmal gehorsam, wie der Schreiber des Hebräerbriefes das ja auch später schreibt. Es war also ein Ausdruck der Unterordnung. Aber eben auch ein Ausdruck der Geborgenheit. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Wer hier unter der Hand Gottes lebt, kann sich in der Todesstunde in die Hand Gottes fallen lassen. Das ist das Geheimnis. Und damit komme ich zurück auf den Tod meines Vaters. Der Tod ist und bleibt der letzte Feind. Sterben ist nichts Schönes. Mein Vater, ein großer, kräftiger Mann, dreimal amputiert am Bein, unsagbare Schmerzen. Er hat gerungen mit dem Tod. Und wenn uns Sterbeforscher sagen, der Tod ist ein guter Freund, dann ist das ein Betrug an der Menschheit. Der Tod ist und bleibt der letzte Feind des Lebens. Aber als wir den Epheserbrief lasen und kamen an Epheser 2, Vers 8, da ist mir das nochmal so deutlich geworden, was das für ein Geschenk ist, als begnadigter Sünder eintauchen zu dürfen in den Todesfluss und im selben Moment zu wissen, ich bin jetzt in der Hand meines Gottes. Ich bin jetzt bei meinem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Was für ein Geschenk. Und deshalb kann ich nur jedem zurufen heute Morgen, nimm das Geschenk der Gnade Gottes an. Ohne Jesus Christus bist du der ärmste Tropf auf dieser Welt. Hoffnungslos verloren. Und dann ist der Tod tatsächlich etwas Schreckliches, denn dann ist aus, dann ist vorbei. Und jeder, der hier ohne Jesus Christus lebt und stirbt, ist auch nach seinem Tod getrennt von Gott, und wir nennen das Hölle. Und Hölle ist keine unterirdische Fritteuse, in der der Mensch irgendwann brutzelt, sondern Hölle ist der grausamste Ort, den wir uns überhaupt vorstellen können. Und dann wird ganz deutlich, hätte ich mich doch am 11.11. für Jesus Christus entschieden, dann hätte ich als begnadigter Sünder sterben können und hätte vor Gott treten können, wohl wissend, dass das Blut Jesu mich reingewaschen hat von aller Sünde. Von daher ist das ein Wort des Vermächtnisses unseres Herrn. Und ich kann nur sagen, dieses Wort macht mir deutlich, der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern unser Herr. Unter seiner Hand, im Gehorsam ihm gegenüber, können wir getrost sterben. Getrost sterben und uns in die Hand des Vaters fallen lassen. Damit sind alle großen Fragen des Menschseins beantwortet. Die erste Frage, die Frage nach der Schuld im ersten Wort, die Frage nach dem Leid in dem vierten Wort und die Frage nach dem Tod in dem letzten Wort und zwischendurch diese ganzen seelsorgerlichen Aspekte, die diese sieben Worte am Kreuz deutlich machen. Aber das Kreuz mit dem Kreuz bleibt bestehen. Am Kreuz scheiden sich die Geister, damals wie heute. Damals standen doch tatsächlich immer noch Menschen unterm Kreuz und haben ihn herausgefordert und haben gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann beweis uns das jetzt, steige herab vom Kreuz. Hast doch so vielen geholfen, jetzt helfe dir selbst. Dann wollen wir glauben. Nein, wir glauben, weil er hängen geblieben ist. Weil er den Plan des Vaters erfüllt hat. Aber an dem Gekreuzigten scheiden sich die Geister und das Kreuz ist bis heute ein Ärgernis. Ich war jetzt 3 Tage in Berlin, ich habe mit Peter Hahn ein paar Aufnahmen eines tollen Hörbuches gemacht. Wir haben einfach mal das Leben Jesu, nur Bibeltext, chronologisch hintereinander hat er das gelesen. Es gibt ein Hörbuch über 8 Stunden, kommt in diesem Monat. Jesus, das Leben. Nur Bibeltext und zwischendurch ein bisschen Musik zur Entspannung. Und dann ging ich mittags mal kurz durch Berlin Mitte und sah da hinten den Fernsehturm in Ost, auf der Ostberliner Seite. Und das hat ja Erich Honecker, der letzte große Mann der DDR, hat das ja unheimlich geärgert. Immer wenn die Sonne in einer bestimmten Stellung stand, sah man ein Kreuz da oben. Das kannst du heute noch sehen. Das Kreuz mit dem Kreuz, ein Ärgernis. Für uns Gottes Kraft. Gottes Kraft. Und wisst ihr, was das Besondere ist? Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt uns ja in Kapitel 11, nennt er uns ja so Glaubenshelden und Heldinnen. Männer und Frauen Gottes des alten Bundes. Abel, Abraham, Sarai, Mose. Das sind Vorbilder für uns. Sie machen uns Prinzipien des Glaubens deutlich. Aber am Ende dieser ganzen Aufzählung sagt er, denkt daran, die werden nicht ohne euch vollendet. Und wenn wir so wie hier auf so einer Tribüne sitzen würden, in einem großen Stadion und sehen in der Wettkampfbahn des Glaubens Mose laufen, Abraham laufen, alle würden da unten laufen, dann würde uns der Schreiber sagen, ist nett, dass ihr die laufen seht. Aber inzwischen sind sie tot und können euch nicht helfen. Deshalb schaut auf euren Anfänger und Vollender des Glaubens, auf Jesus Christus. Und damit fängt er das 12. Kapitel an. Und dann kommt dieser herrliche Vers. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Die Beschäftigung mit dem Gekreuzigten ist eine geheime Kraftquelle für matte und müde Seelen. Und haben wir das vorhin nicht in einem Lied wunderbar gesungen? Die auf den Herrn harren, laufen, ohne matt zu werden. Es liegt ein ganz besonderes Geheimnis deiner und meiner geistlichen Kraft in der Betrachtung des gekreuzigten Christus. Und deswegen wollen wir ihn uns immer wieder gegenseitig vor Augen malen. Amen. Wir wollen aufstehen und ihm danken. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du hängen geblieben bist. Danke, dass du dich nicht noch einmal hast herausfordern lassen vom Teufel, sondern du hast den Plan Gottes bis ins Letzte erfüllt. Herr Jesus, wir bewundern dich. Du bist unser Heiland. Du bist unser Herr. Dir dürfen wir folgen. Und ich bete jetzt für solche unter uns, auch für solche, die an den Bildschirmen sitzen und noch keine persönliche Beziehung zu dir, dem gekreuzigten und auferstandenen Gottessohn haben, schenke, dass ihnen dieser Tag zum Heil wird. Denn du nahmst alles Unheil auf dich, damit wir Menschen heil werden können. Und lieber Herr, für uns, die wir dir schon lange nachfolgen, schenk, dass uns dieser Tag neu ermutigt, auf dich, den Gekreuzigten, zu schauen, damit wir immer wieder gestärkt werden in allen Herausforderungen des Alltags, damit wir immer wieder ausgerichtet werden auf dich, damit wir uns immer wieder neu freuen auf die Begegnung mit dir, die bald sein wird. Und lieber Herr Jesus, schenk es uns in deiner Gnade, dass wir unseren Mitmenschen, dich, den Gekreuzigten, vor Augen malen können. Danke, lieber Herr, dass du uns dabei helfen willst, auch in der kommenden Woche. Und dass du uns neu stärkst und ermutigst. Amen.